ist uns das bewusst, was wir gerade gesungen haben. Ja? Mir ist wohl. Das heißt, ich werde jetzt nicht bestimmt von den Umständen, die gerade um mich herum sind. Mir ist heiß, hier oben ist nochmal eine Nummer wärmer als da unten. Ja? Oder ich bin krank oder sonst irgendwas. Mir ist wohl. Ja? Ich habe eine Ruhe und einen Frieden in Jesus, den die Umstände einfach nicht besiegen können. Ja, über das die Umstände keine Herrschaft haben. Mir ist wohl in dem Herrn. Ja, ganz herzlich willkommen zu unserer Predigtreihe. Jesus, Hashtag Jesus 2019. Wir leben in der digitalen Welt. Hashtag für all die das nicht kennen. Ja, das ist, wenn man einen ganz besonderen Begriff kennzeichnen will, den man dann auch schnell wiederfindet. Da kann man also bei Twitter zum Beispiel oder bei Insta oder sonst wo in den sozialen Medien kann man die wichtigen Dinge mit dem Hashtag kennzeichnen. Hashtag 2019. Weil Jesus ist so etwas, was ganz besonders ist. Was man ganz besonders kennzeichnen muss, damit die Leute wahrnehmen. Und wir haben ja diese Reihe einfach unter diesem Thema der Ich-Bin-Worte. Ja, wo Jesus gesagt hat, ich bin. Und wir wollen uns jetzt aber erst noch mal zu unserer Reihe ein kleines Video anschauen.
Hast du dich je gefragt, wer er wirklich ist? Einige nennen ihn Prophet, Wundertäter oder guter Mensch. Andere schreien Fake, Erfindung und irrelevant. Er sprach von sich selbst als Freund von Sündern. Einer, der mitweint und Frieden bringt, zu jedem, der will. Er, der verkündete, dass er die Gefangenen befreit, die Blinden wieder sehend und den Unterdrückten wieder Freiheit bringt. War er ein Lügner und Heuchler oder wahrhaftig Gott mit uns? War er ein rücksichtsloser Narr oder wirklich der Herr über allem, der König der Könige und das Licht der Welt? Dieser Mann, der für sich beanspruchte, der Sohn Gottes zu sein, ganz menschlich und ganz göttlich, der Anfang und das Ende. Wie würde dein Leben aussehen, wenn das wirklich wahr wäre? Es ist nicht zu spät, dich auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Jesus, es gibt keinen anderen Namen, wodurch Menschen ihre Rettung, Bestimmung und ewigen Frieden finden.
Ja, Jesus, ne? Da, vielleicht kann nicht jeder was damit anfangen hier in dieser Runde und vielleicht denkst du, Jesus, das ist doch dieser Typ, der vor 2000 Jahren gelebt hat, ja, lange Haare, Jesus-Latschen und der um Wasser gelaufen ist. Ja, das war er. Wahrscheinlich hat er keine langen Haare gehabt, aber es spielt ja auch eigentlich keine Rolle. Aber genau um diesen Jesus geht es und vielleicht fragst du dich jetzt, was hat das denn mit heute zu tun? Wenn ich mir das Video angucke, das spielt in der heutigen Zeit, ja, in einer sehr modernen Stadt. Wir haben sehr moderne Musik dabei. Und was hat Jesus damit zu tun? Warum Jesus? Und wir haben heute diesen Vers, diese Aussage von Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wenn wir uns mit dieser Frage beschäftigen, was Jesus mit unserem Leben heute zu tun hat, dann kommen wir eigentlich überhaupt nicht an diesem Vers vorbei. Ja, und das hängt auch damit zusammen, dass es geht vielleicht nicht nur mir so, aber wenn ich diese Verse höre, ich bin und auch ich bin die Auferstehung und das Leben, dann muss ich immer auch an einen anderen Ich-Bin-Vers aus der Bibel denken. Und das ist der, wo Mose an diesem brennenden Dornbusch steht und Gott zu ihm spricht und ihn beruft. Und der Mose fragt, ja, was soll ich denn dem Volk sagen? Wer bist du denn? Und Gott sagt zu Mose, ich bin, der ich bin. Ja, was so viel bedeutet wie, ich bin der Ewige. Ich bin immer da, ich war schon immer da und ich werde immer da sein. Und wenn Jesus dieses Ich Bin spricht, dann spricht er auch dieses Ich Bin. Dieses Jahwe, ich bin, der ich bin. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung. Das heißt, wenn wir uns mit diesem Vers beschäftigen, geht es nicht nur darum, dass Jesus das irgendwann vor 2000 Jahren gesagt hat, sondern dass Jesus das heute spricht und dass Jesus das heute ist. Ich bin die Auferstehung. Nicht ich kenne die Auferstehung, nicht ich weiß, was Auferstehung ist, sondern ich bin die Auferstehung. Das ist eine recht interessante Geschichte, wo dieser Vers herkommt. Ihr könntet die da mitlesen, so in Ausschnitten. Es geht ganz einfach darum, Lazarus, ein Freund von Jesus, war krank. Und seine beiden Schwestern, Maria und Martha, haben Jesus dann ausrichten lassen, über einen Boten wahrscheinlich. Du, der Lazarus, Das ist der, den du lieb hast, also ein richtig guter Freund, der ist krank. Und dann heißt es weiter, als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Also für mich ein bisschen schwer nachzuvollziehen, ja, wenn man einen guten Freund hat und der lässt einem ausrichten, ich bin krank, ja, oder die Freunde lassen und die Schwestern lassen ausrichten, ich bin krank, würde ich wahrscheinlich gucken, dass ich da schnell hinkomme. Aber Jesus blieb noch 2 Tage. Und als Jesus dann nach Bethanien kam, wo der Lazarus wohnte, erfuhr er, dass Lazarus schon vor 4 Tagen begraben worden war. Also ein bisschen spät, ja, wenn er dem Lazarus noch helfen wollte. Und dann kommt die Schwester, die Martha, und sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Und dann sagt Jesus zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Ja, und dann guckt die ihn immer an und sagt, ja, natürlich weiß ich, dass er auferstehen wird. Und Martha bezieht sich damit auf die Auferstehung der Toten. Das wird an jenem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Und jetzt kommt dieser besagte Vers, da sagt Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung, das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Und das ist schon ziemlich heftig, wenn man das liest. Ja, ich bin die Auferstehung. Und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Das ist irgendwie ein bisschen wirr so in unseren Gedanken. Ne? So ein bisschen schwierig zu verarbeiten. Und dann heißt es weiter, so wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Danach rief er mit lauter Stimme, wo Jesus an dem Grab ist, Lazarus, komm heraus. Und der Tote trat heraus, Füße und Hände und mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Also die ganze Geschichte ist eigentlich ein bisschen skurril, finde ich. Also mal davon abgesehen, dass Jesus da noch lange wartet, dann dahin kommt, der Lazarus ist schon tot und Jesus ruft ihn aus diesem Grab raus, ja, und also wenn ich mir das Bild vorstelle, wie er mit Grabtüchern umwickelt da rauskommt, ja, es war wahrscheinlich ein bisschen gruselig, was man da gesehen hat. Es sind so ein paar Aspekte, die mir recht bewusst geworden sind. Und zwar möchte ich zuerst mal auf Maria schauen. Ganz am Anfang haben wir so eine besondere Form von Glauben bei ihr. Ja, Maria weiß, dass Jesus helfen kann. Das hat sie selber erlebt und das hat sie auch von anderen gehört, was Jesus für Wunder getan hat. Sie weiß, Jesus kann mir helfen und nach Jesus muss ich rufen. Aber was mir auffällt, ist, dass an dieser Stelle einfach ihr Verstand ihren Glauben prägt. Eigentlich ist es ja nicht wirklich Glauben im Sinne von, dass sie etwas in etwas vertraut, was sie nicht sieht, sondern es ist etwas, worin sie vertraut, was sie schon erlebt hat. Das weiß ich. Ja, und wenn Jesus dich schon mal von Schnupfen geheilt hat, ja, oder von starken Kopfschmerzen, dann weißt du beim nächsten Mal, wenn du starke Kopfschmerzen hast, dass Jesus dir helfen kann und wahrscheinlich auch helfen wird und will. Das ist das, was wir erlebt haben und das ist jetzt, wenn ich ehrlich bin, nicht unbedingt eine echte Glaubensherausforderung. Ja, ich sag das mal so, aber das ist so ein Glauben, wie ihn ganz viele haben. Wir glauben oder meinen zu glauben, was wir eigentlich wissen. Was wir gesehen haben, was wir selber erlebt haben. Was als Schwierigkeit dazukommt, ist dieses blöde Warten. Ja, und auch wir warten oft, wenn wir gebetet haben. Wir beten um Dinge, wir beten um Heilung, wir beten darum, dass Jesus uns eine Arbeitsstelle schenkt, wir beten darum, dass Jesus uns eine Frau schenkt oder einen Mann, wir beten darum, dass Jesus unsere finanzielle Situation verändert. Was auch immer deine Not ist und um die du betest, meistens steht nach dem Amen erstmal ein Warten. Ich habe wenig Gebete erlebt, wo das Amen noch nicht gesprochen war und es ist passiert. Meistens beginnt nach dem Amen das Warten. Und es ist dieses Warten zum einen, dass sich erfüllt, was wir hoffen. Das, worum wir gebeten haben, das ist das, was wir möchten, glauben wir doch schließlich, dass wir das am besten wissen. Darum bitten wir ja darum. Also glaubt mir, Gott weiß das oft besser als wir, aber immerhin, er lässt uns das auch, dass wir das aussprechen. Das ist wichtig. Ja, dann dieses Warten, dass es sich erfüllt, so wie wir es hoffen. Auch da glauben wir ja immer erstmal, dass wir den besten Weg kennen. Und dann ist es auch noch das Warten, dass es sich dann erfüllt, für wann wir es hoffen. Und ich glaube, wir alle beten eigentlich immer, Herr, bitte sofort. Ja, es ist dieser schöne Spruch, Herr, schenk mir Geduld, aber bitte sofort. Ja, ich kann sie so gut gebrauchen, ich habe sie in den letzten Jahren wirklich gelernt. Und jetzt kommen wir wieder zu Maria und Jesus kam ja dann zu ihr und jetzt war der Lazarus schon 4 Tage beerdigt, also der war wahrscheinlich schon mindestens 5 Tage tot. Und Jesus kommt und jetzt kommt so bei Maria dieses Empfinden, was wir so gut kennen, zu spät. Herr, es ist zu spät. Jetzt bist du hier, aber es ist zu spät. Unser Glaube ist einfach enttäuscht. Warum ist er enttäuscht? Weil wir halt ein falsches Bild hatten. Enttäuschen heißt ja eine Täuschung wegnehmen. Wir hatten ein falsches Bild von Gott. Wir haben geglaubt mit unserem Verstand. Wir haben geglaubt, dass Gott das tut, von dem wir wissen, dass es machbar ist für Gott. Weil wir das ja schon erlebt haben. Und wenn unsere falschen Vorstellungen dann so dahinbrechen und wir so richtig, oh Gott, weißt du, was soll ich mit dir anfangen? Du hörst nicht mehr auf meine Gebete, jetzt kommst du zu spät. Und dann fangen wir noch an, Gott Vorwürfe zu machen. Herr, wenn du hier gewesen wärst, und ich höre da nicht nur so diesen Glauben raus, so nach dem Motto, ja, wenn du hier gewesen wärst, das wäre alles anders gewesen, sondern ich glaube, dass auch dieser ganz tiefe Vorwurf da drin steckt, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre Lazarus nicht gestorben. Und dann kommt dieses Wort von Jesus, dein Bruder wird auferstehen. Und jetzt kommt so diese Herausforderung, Moment mal, da ist doch jetzt was anderes. Jetzt ist der Lazarus tot und jetzt sagt Jesus, er wird auferstehen. Aber das, was die Maria hört, ist im Grunde nicht dieser Glaube an diesen allmächtigen Gott, der alles kann, sondern das, was Maria hört und wie sie es aufnimmt, ist wieder mit ihrem Verstand. Und doch ist Maria ein Stückchen gewachsen. Es ist nur ein kleines Stückchen mehr. Warum? Weil das hat sie noch nicht gesehen. Sie glaubt also an das, was Jesus in den Jahren verkündigt hat, dass das Königreich Gottes kommt. Sie glaubt an das, was die Propheten gesagt haben, dass Gott ein Reich aufrichten wird, was nicht mehr von dieser Welt ist. Dass diejenigen, die Jesus lieben, dass sie auferstehen werden, nachdem sie gestorben sind und dass sie beim Vater und bei Jesus im Himmel sein werden. Das hat sie noch nicht gesehen, aber sie glaubt es. Von da ist sie schon ein Stückchen weiter, aber meiner Meinung nach immer noch sehr dicht mit ihrem Verstand dran. Weil sie eben nicht verstanden hat, dass wenn Jesus sagt, dein Bruder wird auferstehen, dass es mehr bedeutet als dieses irgendwann. In Offenbarung 21, da lesen wir über das, was Maria auch geglaubt hat und gewusst hat. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen. Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Maria wusste das. Maria wusste, dass es diese Zukunft gibt und dass sie kommen wird. Und sie hat darauf vertraut, obwohl sie es noch nicht gesehen hat. Und das war für mich echt ein Schritt weiter. Aber wie ich das eben so selber so oft erlebe, ist, dass wenn wir im Glauben wachsen, ja, wir machen so einen Schritt vorwärts im Glauben und dann machen wir nochmal einen Schritt vorwärts im Glauben und irgendwann denkt man vielleicht, wow, bin ich jetzt weit. Ja, und dann kommt Jesus zu dir und sagt, du komm, wir machen mal noch einen Schritt. Ich hätte da noch was. Ja, Jesus möchte mit uns nicht stehen bleiben und Jesus möchte auch nicht mit Maria stehen bleiben. Ja, aber glaub mir, jeder weitere Schritt ist immer eine Herausforderung. Jedes Mal, wenn wir glauben, okay, es geht nicht mehr, ich habe alles, alles, was ich brauche vielleicht. Vielleicht habe ich aber auch alles, das, was ich glaube, ertragen zu können oder tragen zu können. Dann kommt Jesus und sagt, komm, wir schaffen noch was. Jesus lässt Maria nicht an diesem Punkt stehen und er geht hin und tut etwas, was nach Menschenermessen und nach menschlichem Denken absolut unmöglich ist. Lazarus, komm heraus! Ey, was für eine skurrile Situation. Ja, da ist das Grab offen, da liegt einer drin, der ist 5 Tage tot, der stinkt schon. Ja, eingewickelt in Tüchern. Und Jesus geht nicht mal da rein und sagt, komm, ich wickel dich mal aus und hol dich, sondern er steht da und ruft, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kommt dann wahrscheinlich so aus diesem Grab raus. Lazarus steht von den Toten auf. Das, was Jesus gesagt hat, ich bin die Auferstehung, ja, in seiner Wirkung, in seiner Kraft passiert das. Lazarus steht von den Toten auf, kommt aus diesem Grab heraus. Um später wieder zu sterben. Ja, das ist eine blöde Geschichte, aber es ist ja tatsächlich so. Ich meine, wir lesen das nicht, aber wir können davon ausgehen, dass Lazarus irgendwann dann in seinem Leben auch wieder gestorben ist. Aber warum dann dieser Aufwand? Ja, warum weckt er ihn auf? Jesus selber sagt das in der Ankündigung von der Maria zu den Jüngern, als er davon hört, dass Lazarus krank ist, ja, es geschieht, damit die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Und genau deswegen hat Jesus diesen Lazarus auferweckt. Nichtsdestotrotz unterliegt Lazarus einer Sache, die Bibel den Fluch der Sünde nennt. Und deswegen muss Lazarus körperlich sterben. In Römer 6, Vers 23 lesen wir, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Und das ist so diese entscheidende Erkenntnis. Ja, Lazarus musste wieder sterben, weil er in der Sünde geboren ist und in Sünde gelebt hat. In dieser Ursünde Gott abgelehnt zu haben. Und was ihn letztendlich absolut disqualifiziert mit seinem Körper, und genauso gilt das für mich mit meinem Körper oder ihr mit euren Körpern, in der Ewigkeit bei Gott zu leben. In dieser Herrlichkeit, dafür ist unser Körper einfach nicht mehr geeignet. Nicht mehr, muss man sagen, weil durch die Sünde ist er kaputt gemacht worden, durch die Sünde ist die Verbindung zu Gott zerstört worden, durch die Sünde ist Tod und Krankheit gekommen. Und wir alle werden mal sterben, sofern Jesus nicht vorher wiederkommt. Und trotzdem möchte ich noch einen weiteren Aspekt an der Stelle bringen, nämlich wir brauchen Auferstehung. Ja, und jetzt werdet ihr vielleicht sagen, ja, wissen wir ja. Auferstehung der Toten für die Ewigkeit, genau wie die Maria. Aber darum geht es gar nicht. Es geht jetzt an der Stelle nicht um unseren physischen Tod, wie bei Lazarus, dass Jesus diesen physischen Tod überwindet, sondern es geht um unseren geistlichen Tod. Paulus schreibt, dass wir in einem geistlichen Tod stecken. Die Sünde macht uns geistlich tot. Und selbst wenn du rumläufst und wenn du hüpfst und wenn du viel Freude hast und wenn du jede Wochenende Party hast und hast ein super geiles Leben so in deinem Ermessen, wenn du Jesus nicht hast, bist du geistlich tot. Das heißt, ohne diese Auferstehung, nämlich diese Auferstehung vom geistlichen Tod zum geistlichen Leben, wird es in deinem Leben auch keine Auferstehung zum ewigen Leben geben. Also eine Auferstehung nach dem Tod auf dieser Erde zu einem ewigen Leben mit Gott, anstatt zu einem ewigen Sterben in der Abwesenheit von Gott. Und da gibt es einen interessanten Vers in Epheser 2, Vers 1. Da schreibt der Paulus an eine Gemeinde, an die Gemeinde in Ephesus. Also Gemeinde, das waren damals in der Regel die Menschen, die Jesus nachfolgten. Christen hat man die da teilweise schon genannt. Also die, die Jesus nachfolgen, die dem Christus nachfolgen. Und an diese Gemeinde, wo wir davon ausgehen können, dass das nahezu alles Gerettete waren, die dort lebten, die also schon auferstanden waren von ihrem geistlichen Tod zu dem geistlichen Leben, denen schreibt Paulus, an euch hat Gott zusammen mit, auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden. Und das ist eben genau dieses Bild, das wir eben nicht leben. Auch wenn sich unser Körper bewegt, wenn unser Geist tot ist, haben wir keinen Kontakt zu Jesus. Wir können nicht mit ihm kommunizieren. Wir können nicht zu Gott kommen. Wir sind geistlich tot. Aber wenn wir diese Auferstehung von Jesus erleben, diese Auferstehung des geistlich Toten zu dem geistlich Lebendigen, dann können wir das auch bezeugen, was der Paulus hier schreibt. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart tot. Und warum? Weil ihr alle gesündigt habt. Und wir können, glaube ich, ein noch so gutes Leben leben. Keiner von uns ist ohne Sünde. Keiner. Ja. Wir schaffen es vielleicht, in unseren eigenen Augen das eine oder andere schön zu reden. Ja, vielleicht schaffen wir es auch, jemanden zu finden, der ja viel schlimmer ist als wir und dann ganz bequem zurücklegen können und sagen, naja, also so wie der oder wie die bin ich ja nicht. Aber es reicht eben nicht aus. In Gottes Gegenwart hat Sünde nichts verloren. Es funktioniert nicht. Wer sündig ist, kann nicht in Gottes Gegenwart kommen. Aber auch euch hat Christus aufgeweckt. Jesus hat uns lebendig gemacht. Das heißt, ohne diese erste Auferstehung, die ist so wichtig, ohne diese Auferstehung vom geistlichen Tod zum geistlichen Leben, wird es keine Auferstehung zum ewigen Leben geben. Und da kann man sich auf den Kopf stellen. Da kann man auch dran an Allversöhnung glauben. Da kann man glauben, dass es reicht, wenn Menschen nach dem eigenen Tod noch ein paar Kerzen auf das Grab stellen, um vielleicht eine Zeit im Fegefeuer zu verkürzen. Die Zeit zur Entscheidung, die ist hier auf dieser Erde. Solange du körperlich lebst, hast du die Chance, geistlich lebendig zu werden. Bist du körperlich tot, ist die Zeit vorbei. Die Chance ist dann vertan. Das heißt, wenn Jesus davon spricht, dass er die Auferstehung, das Leben ist, meint er eben nicht nur das Leben in der Ewigkeit im Himmel, sondern er meint auch das Leben auf dieser Erde. Nämlich dann, wenn du geistlich lebendig wirst, wenn du geistlich auferstanden bist. Und für diese Zeit verspricht Jesus noch viel, viel mehr, nämlich Leben in der Fülle. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben in der Fülle habt. Ja, wenn ich Menschen höre, die Jesus nicht kennen, was wollen die immer? Das habt ihr bestimmt alles schon gehört. Ja, ich will ja ein bisschen was vom Leben haben. Also ich bin damit nicht zufrieden. Ich möchte nicht ein bisschen was vom Leben haben. Ich möchte alles vom Leben haben. Ich möchte das haben, was Jesus mir bietet. Die Fülle des Lebens. Ich möchte geistlich lebendig sein. Ich möchte erleben, wie Gott in mir mächtig ist. Dieses neue Leben, was Jesus schenkt, ist ein verändertes Leben. Nein, das ist nicht unbedingt das Leben im Wohlstand. Das ist nicht das Kuschelleben. Das ist nicht das Leben ohne Probleme und ohne Nöte. Das ist auch nicht unbedingt das Leben ohne Krankheit. Das kann das Leben mit Verfolgung sein. Das kann sogar bedeuten, dass deinem Leben auf dieser Erde ein Ende bereitet wird, weil du glaubst, dass Jesus die Auferstehung ist. Es gibt genug Christen auf dieser Welt, denen das passiert. Aber für dieses Leben auf dieser Erde bedeutet das halt eine ganze Menge. Und zwar, ob es jetzt weitergeht. Halt, das war einer zu viel. Ja. Deutlich wird das in Galater 5, das ist das, was Paulus schreibt. Und ich habe mir mal so gegenübergestellt, das tote Leben auf der linken Seite, das heißt geistlich tot und physisch lebendig. Und da heißt es in Galater 5, im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Das ist das Bild dieser Welt. Ja, und gerne sagen wir auch dann schon mal als Christen, so sind wir ja nicht. Und doch finden wir vieles, vieles davon, auch in unseren Reihen. Und wenn wir ehrlich sind, vor Gott macht es keinen Unterschied. Ja, gerne picken wir uns da auch die Dinge raus, mit denen wir gut zurechtkommen, so nach dem Motto, oh, mit Götzendienst habe ich überhaupt keine Probleme. Götzendienst ist was ganz Schlimmes. Ja, Trunkenheit oder Fressgier, naja, also, nee, also das ist ja untergeordnet. Ja, und wir picken uns ganz gerne schon mal auch als gemeinen Lieblingssünden raus, die wir wahnsinnig anprangern. Und warum? Weil es uns so gut geht ne, und so gut tut, das bei anderen anzuprangern, weil wir die anderen Sachen dann bei uns nicht so schrecklich wirken. Vor Gott ist das vollkommen egal. Ich habe früher im Bibelunterricht den Kindern versucht, auch Folgendes zu erklären. Wir hatten so zwei Räume. In dem einen Raum war die Kinderstunde, in dem anderen Raum hatten wir den Bibelunterricht. Und dann habe ich gesagt, stellt euch vor, die Sünde ist ja eine Mauer zwischen Gott und den Menschen. Und jetzt guckt mal hier nach nebenan, wo die anderen Kinder sind. Könnt ihr die sehen? Weil da war ja die Wand. Ne? Und dann, nee, natürlich können wir die nicht sehen. Da ist ja eine Wand zwischen. Ja klar, sage ich. Jetzt stellt euch mal vor, diese Wand, die war, ich glaube, eine 17,5er Wand, war das, diese 17,5er Wand wäre dreimal so dick. Könntet ihr die anderen dann schlechter sehen? Nee, die können wir ja sowieso nicht sehen. Ne? Eben, und ich sage, jetzt stellt euch mal vor, die Wand wäre nicht 17,5, sondern die wäre nur 1 Zentimeter dick. Was ist dann? Könntet ihr die dann sehen? Nee. Und genauso ist das mit der Sünde. Ja, egal wie du deine Sünde einschätzt, wie schlimm die ist oder die Sünde der anderen. Sünde trennt dich von Gott. Ende. Egal wie dick oder wie dünn das ist. Und das bringt uns in diese Abhängigkeit von Jesus rein. Wir brauchen dieses neue, lebendige Leben. Wir brauchen dieses Leben geistig und physisch lebendig. Geistlich und physisch lebendig, nicht nur physisch lebendig. Und dann heißt es hier weiter in Galater 5, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, in Freude, in Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Paulus fügt da noch so ganz lässig an, dagegen kann keiner was haben. Deswegen sind die vielen Christen auch so beliebt. Ja, weil diese Früchte, die wir da lesen, das ist natürlich etwas, wo sich andere richtig für anstrengen müssen. Ja, das kostet richtig Kraft, wenn du so sein willst. Und Gott lässt das als Frucht in uns wachsen, wenn wir geistlich lebendig sind. Wiedergeburt heißt aufzuerstehen. Aufstehen von den Toten. Im ersten Step von dem geistlichen Tod zum geistlichen Leben. Auferstehen von der geistlichen, toten Vergangenheit in eine geistliche, lebendige Zukunft und in das ewige Leben hinein. Wer zu diesem Leben gekommen ist, zu diesem geistlichen Leben hier auf dieser Erde, der wird ewig leben. So wie Jesus und genauso wie Jesus das verheißen hat. Wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung, dann gibt es da keine andere Auferstehung, dann gibt es da nichts neben, sondern er ist die Auferstehung und Auferstehung gibt es nur mit ihm. Und vielleicht ist dir jetzt so ein bisschen was davon klar geworden, dass du gesagt hast, ey, was macht dieser Jesus? Warum sprechen die von einem Jesus, der vor 2000 Jahren gelebt hat? Und du hast jetzt verstanden, dass dieser Jesus, der vor 2000 Jahren auf dieser Erde war, dass er eben von den Toten auferstanden ist, dass er jetzt zur Rechten des Vaters sitzt im Himmel und dass er von da wiederkommen wird. Dass dieser Jesus Auferstehung schenken kann in dein Leben hinein, dass du aus diesem geistlichen Tod rauskommen kannst. Und wenn du das willst, dann hast du heute eine super Gelegenheit. Es ist ein super Zeitpunkt, wirklich. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als in dem Moment, wo man das merkt, dass man das braucht. Jemand hat mal gesagt, das liebste Möbelstück des Teufels, kennt ihr das? Das ist die lange Bank. Weil wir da alles immer gerne draufschieben, was uns gerade schwer fällt. Wir schieben es auf die lange Bank. Schieb es nicht auf die lange Bank, dieses ewige Leben von Jesus anzunehmen. Schieb es nicht auf die lange Bank. Komm nach dem Gottesdienst hier nach vorne, sprech mit jemandem, der ein Namensschild hat. Geh hinten zum Infopoint, sprech jemanden an. Wir wollen dir helfen und wir werden mit dir beten, dass du wirklich ernste Sache machen kannst mit Jesus. Dass du aufstehen kannst von den geistlich Toten, dass dein Leben, was sich vielleicht im Moment körperlich lebendig anfühlt, auch geistlich lebendig wird. Und doch sind wahrscheinlich auch ganz viele hier, die wirklich diesen Schritt schon getan haben. Und doch denke ich mir immer wieder, und da packe ich mich natürlich auch an die eigene Nase, wie viel Frucht ist denn von diesem Leben in meinem Leben? Wie viel wird davon sichtbar für andere, von dieser geistlichen Lebendigkeit? Wie viel ist davon da? Bin ich geistlich lebendig? Nicht nur, weil Jesus mich auferweckt hat, sondern lebe ich das auch? Ja, oder bin ich vielleicht eher ein Bild mit Lazarus? Lazarus, komm mal raus. Oh, Jesus ist gerade so bequem hier. Ich lieg so gut. Aber danke, dass du mich auferweckt hast. Ja, bleib nicht in diesen Tüchern. Diese Tücher behindern dich. Ja, so ein Gesichtstuch, da kannst du nichts sehen. Und mit den ollen Lappen um deinen Körper kannst du dich kaum bewegen. Das ist nicht Leben in der Fülle. Ja, Jesus bietet dir Leben in der Fülle. Und das ist auch für uns, die wir schon ewiges Leben empfangen haben durch Jesus Christus, die wir Vergebung der Sünden erhalten haben durch Jesus Christus, ist es etwas, das müssen wir immer wieder neu annehmen. Da müssen wir Raum für machen in unserem Leben. Und das ist das, was Jesus auch heute von uns möchte. Dass wir ihm einfach diesen Raum geben, dass unser geistliches Leben Frucht bringt. Und was ist das? Es gibt Schöneres als einen schönen Obstbaum im Garten, wo man Früchte von pflücken kann. Ja, ich habe einen Apfelbaum, der bringt immer nur ein paar Äpfel. Und die Äpfel, da sind das Ungeziefer immer eher dran als ich. Ja, also da habe ich nicht viel von. So ein Baum macht keinen Spaß. Aber Jesus möchte auch Spaß an unserem Leben als Christen haben. Ja, Jesus möchte, dass unser Leben Frucht bringt und dass andere Menschen von diesen Früchten leben können. Ich würde gerne mit uns beten. Ja, Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns auferweckt hast. Vom Tod zum Leben, Jesus. Ich danke dir, dass du diese Möglichkeit gibst, dass wir aus dieser Gottesferne rauskommen, dass wir Leben bekommen auf dieser Erde, geistliches Leben, dass unser Geist in Verbindung treten kann mit dem himmlischen Vater, der uns geschaffen hat, der Himmel und Erde gemacht hat und der uns von ganzem Herzen liebt. Jesus, ich danke dir, dass diese geistliche Auferstehung dazu da ist, dass wir mit dir Kontakt haben können durch den Heiligen Geist, dass wir in enger Verbindung mit dir leben dürfen, dass du in uns kraftvoll und stark bist, Jesus. Mir ist alles möglich durch den, der in mich lebt, der mich stark macht. Welcher ist Christus? Herr, das können wir nur sagen, weil der Raum in uns da ist, Jesus, den du freigegeben hast durch deine Auferstehung, Jesus. Und ich danke dir, dass die Auferstehung der Toten am Ende dieser Zeit, Herr, dass sie wahrhaftig ist, Herr. Auch wenn wir sie noch nicht gesehen haben, Herr, dass wir wissen dürfen, du bist zuverlässig und du bist wahr und das, was du gesagt hast, passiert, Jesus. Und wir werden dich sehen von Angesicht zu Angesicht, Jesus. Und wir werden die Ewigkeit mit dir verbringen, Jesus. Und darüber sind wir so dankbar, Jesus. Und wir freuen uns darauf, Jesus. Und wir preisen deinen wunderbaren Namen. Amen.